Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 7. Juli. Aus 1. Chronik lesen wir Kapitel 4, Vers 1 bis Kapitel 5, Vers 17 aus der Übersetzung Neues Leben. Die Nachkommen Judas. Zu den Nachkommen Judas gehörten Peres, Hesron, Karmi, Hur und Schobal. Schobals Sohn Reaja hatte einen Sohn mit Namen Jahat. Jahats Söhne hießen Ahumai und Lahat. Das waren die Sippen der Zoratiter. Die Nachkommen von Etam waren Jesreel, Jishma und Jidbash. Ihre Schwester hieß Hatzlelponi. Ferner Pnuel, der Vater von Gedor, und Eser, der Vater von Husha. Das waren die Nachkommen Hurs, des erstgeborenen Ephratas, des Vaters von Bethlehem. Aschur, der Vater von Tekoa, hatte zwei Frauen. Sie hießen Hela und Naara. Naara gebar ihm Ahusam, Hefer, Temni und Ahashtari. Das waren die Söhne Naaras. Hela gebar Zeret, Sohar, Etnan und Kos. Die Söhne von Kos waren Anub und Zubeba. Auch die Sippen Aharhels, des Sohnes Harums, stammten von ihm ab. Ein Mann namens Jabes aber war angesehener als alle seine Brüder. Seine Mutter nannte ihn Jabes, denn sie sagte, ich habe ihn unter Schmerzen zur Welt gebracht. Er war es, der zum Gott Israels betete, segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Sei bei mir in allem, was ich tue, und bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Und Gott erfüllte ihm seine Bitte. Kelub, der Bruder von Schuha, war der Vater von Mehir, und dieser war der Vater von Eshton. Eshtons Söhne hießen Bet-Rapha, Paseach und Tehinna. Tehinna war der Vater der Stadt Nahasch. Das waren die Nachkommen Rechas. Die Söhne von Kenas waren Otniel und Seraja. Otniels Söhne waren Hattat und Menotai. Der Sohn von Menotai war Ofra. Der Sohn von Seraja war Joab, der Gründer des Tals der Zimmerleute. Es wurde so genannt, weil seine Bewohner Zimmerleute waren. Die Söhne Kalebs, des Sohnes Jefunnes, waren Iru, Ela und Naam. Der Sohn Elas war Kenas. Die Söhne Jehalelels waren Sif, Sifa, Tirja und Azarel. Die Söhne Esras waren Jeter, Meret, Efer und Jalon. Meret heiratete die ägyptische Frau Bithya, die die Mutter von Mirjam, Shammai und Jeschbach, dem Vater von Eshtemoa, wurde. Meret heiratete aber auch eine Frau aus Juda, die die Mutter von Jered, dem Vater von Gedor, Heber, dem Vater von Socho, und Jedkutiel, dem Vater von Sanoach, wurde. Merets ägyptische Frau hieß Bithya, sie war die Tochter des Pharaos. Hodias Frau war die Schwester von Naham. Einer ihrer Söhne war der Vater des Garmiters Keila. Der andere war der Maachatiter Eshtemoa. Die Söhne Shimons waren Amnon und Rinna, Ben-Hanan und Tilon. Die Nachkommen Jishis waren Sohet und Ben-Sohet. Die Nachkommen von Judas Sohn Schela. Schela war ein Sohn Judas. Die Nachkommen Schelas waren Er, der Vater von Lecha, und Lada, der Vater von Marescha, der Sippen der Leinenweber in Bet-Aschbea. Jokim, die Einwohner von Koseba, Joasch und Saraf, die über Moab und Jashubilehem herrschten. Alle diese Namen sind aus alten Berichten überliefert. Alle diese Männer waren Töpfer, die in Netaim und Gedera lebten und für den König arbeiteten. Die Nachkommen Simeons. Die Söhne Simeons waren Jemuel, Jamin, Jarib, Serach und Shaul. Der Sohn Shauls war Shalom, dessen Sohn war Mibsam und dessen Sohn Mishma. Der Sohn Mishmas war Hamuel, Hamuels Sohn hieß Sakur und dessen Sohn Shimi. Shimi hatte 16 Söhne und 6 Töchter. Seine Brüder dagegen hatten nicht viele Kinder. Deshalb wurde der Stamm Simeon niemals so groß wie der Stamm Juda. Sie lebten in Beersheba, Molada, Hasashual, Baala, Ezem, Eltolat, Betuel, Horma, Ziklag, Bet-Markabot, Hasasusa, Bet-Biri und Sha'arayim und herrschten über diese Städte bis zur Zeit König Davids. Außerdem lebten sie in den 5 Städten Etam, Ajin, Rimon, Tochen und Ashan und den sie umgebenden Dörfern bis hin nach Baal. Das war ihr Gebiet und ihre Namen sind in den Geschlechtsregistern verzeichnet. Ferner Meshubab, Jamlech, Joscha, der Sohn Amasjas, Joel, Jehu, der Sohn Joschibjas, der Sohn Serajas, des Sohnes Asiels, Eljoenai, Jaakoba, Jeshohaja, Asada, Adiel, Jesimiel, Benaja und Sisa, der Sohn Schifis, des Sohnes Alons, des Sohnes Jedadas, des Sohnes Schimris, des Sohnes Schemajas. Das waren die Namen der führenden Männer ihrer Sippen und ihre Familien breiteten sich sehr aus. Auf der Suche nach Weideland für ihre Herden zogen sie bis in das Gebiet von Gedor, östlich des Tales. Dort fanden sie üppiges Weideland. Und das Land bot viel Raum, war ruhig und sicher. Einige von Hams Nachkommen hatten früher im Gebiet von Gedor gelebt. Doch während der Herrschaft König Hiskias von Juda fielen die Simeoniten ein und zerstörten die Zelte der Nachkommen Hams und die der Meoniter, die auch dort wohnten. Sie töteten die Bewohner und nahmen das Land in Besitz, bis zum heutigen Tag, denn es gab dort Weideland für ihre Herden. 500 dieser Männer aus dem Stamm Simeon zogen zum Gebirge Seir. Angeführt wurden sie von Pelatja, Neaja, Rephaja und Uziel, den Söhnen von Jishi. Sie töteten die wenigen Amalekiter, die überlebt hatten, und wohnen bis heute dort. Die Nachkommen Rubens. Der älteste Sohn Israels war Ruben. Doch weil er mit einer der Nebenfrauen seines Vaters geschlafen hatte, wurde sein Erstgeburtsrecht auf die Söhne Josefs, des Sohnes Israels, übertragen. So ist Ruben im Geschlechtsregister nicht als erstgeborener Sohn verzeichnet. Die Nachkommen Judas wurden der mächtigste Stamm Israels, so dass einer von ihnen zum Herrscher des Volkes gewählt wurde. Das Erstgeburtsrecht aber erhielt Josef. Die Söhne Rubens, des ältesten Sohnes Israels, waren Henoch, Palu, Hesron und Karmi. Die Nachkommen Joels in direkter Linie waren Schemaja, Gog, Shimi, Micha, Reaja, Baal und Beera. Beera war das Oberhaupt des Stammes Ruben und wurde von König Tiglath-Pileser von Assyrien ins Exil verschleppt. Beeras Verwandte sind in ihrem Geschlechtsregister nach ihren Sippen verzeichnet. Als erster Jehiel, dann Sechaja und Bela, der Sohn des Asas, des Sohnes Schemas, des Sohnes Joels. Der Stamm Ruben lebte in dem Gebiet, das sich von Aroer bis Nebo und Baal-Meon erstreckte. Weil sie so große Herden im Gebiet von Gilead hatten, breiteten sie sich nach Osten bis zum Rand der Wüste aus, die bis zum Euphrat reicht. Während der Herrschaft Sauls besiegten sie die Hagariter in einer Schlacht. Danach nahmen sie die Niederlassungen der Hagariter entlang der östlichen Grenze von Gilead in Besitz. Die Nachkommen Gads. Ihnen gegenüber im Gebiet von Baschan lebten die Nachkommen Gads, die sich bis nach Salcha ausgebreitet hatten. Joel war das Oberhaupt in Baschan, Schafam sein Stellvertreter, danach folgten Janai und Schafat. Ihre Verwandten, die führenden Männer sieben weiterer Sippen, waren Michael, Meschulam, Sheba, Jorai, Jakan, Sia und Eber. Sie alle waren Nachkommen von Abihail, der in direkter Linie von Huri, Jaroach, Gilead, Michael, Jeschishai, Jachdo und Bus abstammte. Ahi, der Sohn Abdiels, der Sohn von Guni, war das Oberhaupt ihrer Sippen. Sie lebten im Gebiet von Gilead, in Baschan und seinen Dörfern und auf dem Weideland der Scharon-Ebene bis an ihre Grenze. Sie alle sind in den Geschlechtsregistern aus der Zeit König Jotams von Juda und König Jerobeams von Israel verzeichnet. Apostelgeschichte Kapitel 25 aus der Übersetzung Das Buch. Paulus und Festus. Als Festus die Regierung der Provinz übernommen hatte, zog er nach 3 Tagen von Caesarea hinauf nach Jerusalem. Da erhoben die obersten Priester und die leitenden Männer der Juden Anklage gegen Paulus. Sie richteten die Bitte an Festus als besonderen Gefallen, was aber in Wirklichkeit gegen Paulus gerichtet war, ihn nach Jerusalem zu schicken. Dabei bereiteten sie einen Anschlag vor, um ihn auf dem Weg umbringen zu lassen. Doch Festus antwortete ihnen, dass er Paulus dort in Caesarea bewachen wollte und dass er selbst in Kürze wieder dorthin reisen werde. Er fügte hinzu: Die unter euch, die dazu bevollmächtigt sind, können ja mit mir zur Küste hinabreisen und ihn anklagen, wenn an dem Mann etwas Gesetzwidriges zu finden ist. Er hielt sich dort bei ihnen nicht mehr als 8 oder 10 Tage auf und zog dann wieder nach Caesarea hinunter. Am darauffolgenden Tag setzte er sich auf den Richterstuhl und befahl, dass ihm Paulus vorgeführt würde. Als Paulus eingetreten war, stellten sich die Juden, die von Jerusalem herbeigekommen waren, im Kreis um ihn herum und klagten ihn wegen vieler schwerwiegender Vergehen an, die sie aber nicht belegen konnten. Denn Paulus verteidigte sich. Ich habe weder gegen das Gesetz der Juden noch gegen den Tempel noch gegen den Kaiser in irgendeiner Weise verstoßen. Festus wollte den Juden einen Gefallen tun und fragte Paulus: Willst du hinauf nach Jerusalem reisen, sodass ich deine Sache dort verhandeln kann? Die Berufung auf den Kaiser. Da sagte Paulus: Ich rufe den Kaiser persönlich als Richter an. Von ihm muss mein Fall beurteilt werden. Denn ich habe kein Unrecht gegen die Juden getan, wie du ganz genau weißt. Wenn ich etwas Unrechtes oder Todeswürdiges getan habe, dann weigere ich mich nicht zu sterben. Wenn aber ihre Anklage haltlos ist, dann kann mich niemand in ihre Hände ausliefern, um ihnen einen Gefallen zu tun. Deshalb rufe ich hiermit den Kaiser als Richter über mich an. Daraufhin beriet Festus sich mit den Beisitzern und sagte: Du hast den Kaiser angerufen, zum Kaiser wirst du dann auch gehen. Paulus vor Agrippa und Berenike. Als ein paar Tage vorübergegangen waren, kamen König Agrippa und seine Schwester Berenike nach Caesarea herab, um Festus einen Besuch abzustatten. Als sie mehrere Tage dort verbracht hatten, legte Festus dem König den Fall Paulus vor. Er sagte: Felix hat mir hier einen Mann als Gefangenen zurückgelassen. Als ich in Jerusalem war, erhoben die obersten Priester und die Anführer des Volkes Anklage gegen ihn und verlangten von mir, dass ich ihn verurteile. Denen gab ich die Antwort, es ist bei den Römern nicht Brauch, irgendeinen Menschen preiszugeben, bevor der Angeklagte die, die ihm anklagen, nicht persönlich zu Gesicht bekommen hat und eine Gelegenheit bekommt, sich gegen das zu verteidigen, was ihm vorgeworfen wird. Als sie dann hier zusammengekommen waren, setzte ich mich ohne irgendeinen weiteren Aufschub am nächsten Tag auf den Richterstuhl und befahl, mir den Mann vorzuführen. Als sich dann seine Ankläger aufstellten, beschuldigten sie ihn nicht wegen irgendwelcher Verbrechen, wie ich vermutet hatte. Stattdessen ging es um gegensätzliche Meinungen in Bezug auf ihre eigenen Gottesdienstformen und wegen eines bestimmten Jesus, der gestorben war, von dem aber Paulus behauptete, dass er am Leben sei. Weil ich aber in Bezug auf die Untersuchung dieser Dinge nicht wusste, was ich tun sollte, fragte ich ihn, ob er nach Jerusalem reisen wolle, um dort wegen all dieser Dinge gerichtet zu werden. Als aber Paulus dahingehend Berufung einlegte, dass er stattdessen in Gewahrsam gehalten werden wolle, bis der Kaiser selbst seinen Fall untersuchen könnte, befahl ich, ihn zu bewachen, bis ich ihn zum Kaiser senden kann. Da sagte Agrippa zu Festus: Ich würde auch gern selbst einmal etwas von diesem Menschen hören. Da sagte Festus: Morgen wirst du ihn persönlich zu Gesicht bekommen. Als am darauffolgenden Tag Agrippa und Berenike mit viel Glanz und Gepränge angekommen und in den Audienzsaal eingezogen waren, zusammen mit den Offizieren und den bedeutendsten Männern der Stadt, befahl Festus, Paulus hereinzuholen. So wurde Paulus hereingeführt. Dann sagte Festus: König Agrippa und ihr alle, die ihr zusammen mit uns anwesend seid, ihr seht hier diesen Mann, dessen wegen die gesamte Volksmenge der Juden in Jerusalem auf mich eingestürmt ist und gegen den sie schrien, dass er nicht mehr leben dürfe. Als ich aber merkte, dass er nichts Todeswürdiges getan hatte und er sich auf den verehrungswürdigen Kaiser berufen hatte, habe ich es beschlossen, ihn dorthin zu schicken. Da ich jetzt nichts Eindeutiges über ihn an den Herrscher schreiben kann, habe ich ihn hier vor dich geführt, König Agrippa, damit ich dann, wenn die Untersuchung durchgeführt worden ist, etwas habe, was ich schreiben kann. Es erschien mir nämlich unsinnig, einen Gefangenen zu ihm zu schicken und nichts über die Beschuldigungen, die gegen ihn erhoben sind, mitteilen zu können. Psalm 5 aus der Übersetzung Das Buch. Ein Gebet am Morgen für den Musiker mit Flötenbegleitung. Ein Gotteslied von David. Höre doch auf das, was ich sage, Herr, nimm doch mein Seufzen wahr. Achte doch auf meinen Hilferuf, mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Herr, am Morgen hörst du meine Stimme. Am Morgen richte ich mich auf dich aus und halte Ausschau nach dir. Nein, du bist kein Gott, der sich an Unrecht erfreut. Wer Böses tut, besteht nicht vor dir. Die Selbstherrlichen können nicht bestehen vor deinen Augen. Du hasst alle, die Frevelhaftes tun. Die Lügner lässt du zugrunde gehen. Wer Blut vergießt und betrügt, den verabscheut der Herr. Doch ich trete ein in dein Haus durch deine große Freundlichkeit. Ich werde beten vor deinem heiligen Tempel, voller Ehrfurcht vor dir. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit. Gerade wegen meiner Feinde ebne vor mir deinen Weg. Denn auf ihre Worte ist kein Verlass, sie sind nur auf Zerstörung aus. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Worten betören sie. Ziehe sie zur Verantwortung, Gott. Ja, sie sollen hinfallen wegen ihrer bösen Pläne. Verstoße sie wegen ihrer vielen Vergehen, denn gegen dich haben sie sich aufgelehnt. Doch freuen sollen sich alle, die bei dir Zuflucht suchen. Ohne Ende sollen sie jubeln. Du beschützt sie ja. Unbändig sollen sich freuen die, die deinen Namen lieb haben. Ja, du segnest den, der gerecht lebt, Herr. Du umgibst ihn mit Liebe wie mit einem Schild. Wir lesen aus der Übersetzung Neues Leben, Sprüche Kapitel 18, Vers 19. Sich mit einem gekränkten Bruder zu versöhnen, ist schwieriger, als eine stark befestigte Stadt einzunehmen. Ein Streit trennt zwei Freunde wie ein Tor mit eisernen Riegeln.